Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Lebensfragen. Es begrüßen Sie
Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz.
Und Anja Schneider, Journalistin. Wir sprechen mit Ingo Zamperoni, Moderator der Tagesthemen und journalistisch auch sonst vielfältig erfolgreich unterwegs als Autor, als Moderator. Und darüber hinaus ist er seit diesem Jahr auch noch Honorarprofessor an der Stuttgarter Hochschule der Medien. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Unser Thema heute, Glaubwürdigkeit. Wem kann ich glauben? Was ist glaubhaft? Das fragen wir uns immer wieder im Leben. Das beschäftigt uns erst recht in diesen krisengeprägten Zeiten. Und damit sind auch Herr Ingo Zamperoni und Bischof Kohlgraf oft beschäftigt bei ihrer Arbeit, allerdings in völlig unterschiedlicher Weise. Und die jeweiligen Institutionen, in denen sie arbeiten, sind völlig unterschiedlich und nicht miteinander zu vergleichen. Also nähern wir uns von zwei ganz unterschiedlichen Seiten dem Thema Glaubwürdigkeit. Herr Zamperoni, ist Krieg, auch der Krieg in der Ukraine, auch wieder eine Situation, wo Sie in Ihrer Arbeit sehr genau hinschauen müssen, was ist sozusagen Wahrheit und was ist Lüge?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist gerade in einem Krieg ja besonders schwer auseinanderzuhalten, weil natürlich beide Seiten in einem Krieg ein gewisses Interesse daran haben. Sie wollen diesen Krieg ja gewinnen bzw. überleben in vielerlei Hinsicht. Und insofern muss man selbst in einem Krieg wie diesem jetzt in der Ukraine, wo es relativ klar ist, wer der Aggressor ist und wer der Verteidiger ist, auch da unterscheiden und auch nicht alles quasi sofort als bare Münze nehmen. Das muss man als Journalist sowieso immer versuchen. Und man muss immer so ein bisschen Zweifeln im Hinterkopf haben. Kann das sein? Die Frage cui bono, ja, wem nützt das? Das ist immer so, wenn das jetzt aus einer gewissen Richtung so einen Spin bekommt. Aber natürlich ist das größte Problem für uns Journalisten, dass wir schwer an die Bilder rankommen, die wir brauchen, weil es sehr gefährlich ist, sie einfach zu sammeln. Das ist sehr, wir haben ja kaum Kolleginnen oder Kollegen vor Ort, die wir unabhängig berichten können. Also wir haben entweder die Bilder, die russische Armee oder die ukrainische Seite uns schickt oder zeigt, und dann sieht vieles ziemlich eindeutig aus, aber man muss sich immer fragen, ist es das auch wirklich? Ist das wirklich eindeutig? Und das ist das Schwierigste überhaupt in einem Krieg, wo es eben schwer ist, weil es auch um Menschenleben geht, zu verifizieren.
Also eine große Herausforderung. Und werden auf der anderen Seite auch Sie als Moderator der Tagesthemen selbst konfrontiert mit dem Vorwurf zu manipulieren?
Das jetzt grundsätzlich nicht so. Es gibt natürlich Kritik hier und da, und aber das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Krieg zu tun, sondern es gibt Kritiker oder Gegner der Öffentlich-Rechtlichen beispielsweise eben, die uns aber auch in anderen Geschichten vorwerfen, wir würden das anders darstellen, als es wirklich ist. Ich kann immer nur sagen, wir werden nie hundertprozentig objektiv sein können. Dafür sind wir auch Menschen, und natürlich eine gewisse Auswahl entspricht einem gewissen Blickwinkel. Aber wir werden immer versuchen, hundertprozentig, so gut es geht, fair zu sein und immer auch die andere Seite zu betrachten oder zumindest da zu zeigen, dass es sie auch gibt. Und wir haben keine Agenda in dem Sinne. Also wir sind nicht irgendwie parteiergreifend für die eine oder die andere Betrachtungsweise, sondern wir versuchen zu recherchieren, einzuordnen, das nach bestem Wissen und Gewissen, dass wir da auch Fehler machen manchmal, das passiert, aber wir vermeiden die hoffentlich möglichst und halten lieber mal etwas zurück. Es gibt diesen Spruch im Journalismus, be first, ja, der Erste zu sein, aber first be right. Also bevor man der Erste ist, ist es wichtiger, richtig zu liegen.
Herr Bischof Kohlgraf, Herr Zamperoni bemüht sich also als Journalist um diese gewisse Ausgewogenheit und dadurch glaubwürdig zu sein. Bei Ihnen sieht die Sache insofern anders aus, weil von Ihnen als bekennender Christ, als hochrangiger Vertreter der katholischen Kirche glaubwürdige Positionen erwartet werden. Also das heißt, Sie sollen Stellung beziehen und das sollte dann ja auch Ihr Handeln prägen. Da wünschen Sie sich sicherlich im besten Fall, so glaubwürdig zu sein, dass Sie viele Menschen überzeugen und viele Menschen Ihnen folgen. Gelingt das?
Das weiß ich nicht, aber wir haben natürlich im Moment in der Kirche, das darf man so sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das hängt mit verschiedenen Gründen zusammen. Trotzdem, ich rede jetzt mal erstmal über mein Christsein. Das beginnt ja damit, dass ich die ersten Zeugen des Glaubens und auch Zeuginnen des Glaubens, etwa wir haben jetzt Ostern gefeiert, wir reden über die Bezeugung der Auferstehung, dass mein Glaube darauf gründet, dass ich die Zeuginnen und Zeugen, die das behaupten und überliefert haben, dass ich die für glaubwürdig halte. Also mein Glaube gründet auf der Frage von Glaubwürdigkeit, auch der Heiligen Schrift, der Bibel zum Beispiel. Und da habe ich eine Grundentscheidung getroffen und sage, ja, ich halte das für glaubwürdig. Und dann stehe ich ja als Bischof natürlich, wie viele unserer Gläubigen und auch derjenigen, die in der Kirche arbeiten, für diese Botschaft und sage, ich muss für diese heutige Zeit glaubwürdige Wege finden, diese Botschaft in unsere Zeit zu übersetzen. Und dafür muss meine Glaubwürdigkeit, sage ich mal, im Blick sein. Als Person muss ich glaubwürdig sein. Aber natürlich bemühen wir uns auch als Kirche, auch in diesen krisenhaften Zeiten, um ein glaubwürdiges Auftreten mit all den Fragen, die daran hängen. Und wir merken alle, dass das nicht so ganz einfach ist. Aber wir tun das und ich glaube, das war auch zu jeder Zeit wichtig, dass diejenigen, die für diese Botschaft einstehen, von einem Gott, der die Menschen liebt und der seinen Sohn gesandt hat und all das, was so im christlichen Glaubensbekenntnis gesprochen wird, dass das auch von Menschen vertreten wird, denen man das auch abnehmen kann.
Nun bewegen Sie sich beide in gewisser Weise auf schwierigem Terrain. Das zeigt sich zum Beispiel mit Blick auf die Forsa-Studie, erhoben zur Jahreswende 21/22. Da ging es um die Frage, für wie glaubwürdig die Deutschen verschiedene Institutionen halten. Und da schauen wir uns erstmal die Kirchen an. Der evangelischen Kirche bringen demnach 33% der Befragten großes Vertrauen entgegen, der katholischen Kirche sogar nur 12%. Und die Katholiken vertrauen übrigens der evangelischen Kirche noch mehr als ihrer eigenen. Damit ist die katholische Kirche, was Vertrauen betrifft, offenbar auf dem Tiefpunkt. Bischof Kohlgraf, was empfinden Sie angesichts solcher Ergebnisse?
Das macht mich natürlich nicht glücklich, das muss ich sagen. Und die Menschen, die gefragt werden, die haben natürlich auch bestimmte Themen im Kopf. Und es stimmt, natürlich macht uns die Missbrauchsthematik, die derzeit im Raum ist, macht uns nicht glücklich. Es gab natürlich auch in der Vergangenheit andere Themen, Umgang mit dem Geld. Ich erinnere an Limburg und viele andere Fragen. Das waren natürlich alles so, ich will nicht sagen Sargnägel, aber doch Themen, die uns wirklich auch nochmal auch zu Recht in die Kritik gebracht haben. Und ich meine auch im Hinblick auf Glaubwürdigkeit, Herr Zamperoni, ich glaube auch sagen zu dürfen, dass wir zum einen auch den Medien dankbar sein dürfen als Kirche. Wir brauchen oder haben auch gebraucht den Druck von außen, dass uns die Medien auf bestimmte Themen gedrängt haben. Aber natürlich habe ich manchmal auch den Eindruck, dass es dann die Kehrseite der Medaille, dass bestimmte Schwerpunktsetzungen natürlich auch Themen in der Öffentlichkeit wahrnehmbar halten, vielleicht in einem Gewicht, die das Gesamt, was Kirche tut, auch an Gutem, nicht zum Strahlen bringt. Und trotzdem nochmal, es ist keine Medienschelte, sondern wir brauchen diese Kritik, wir brauchen diesen Außenblick.
Ja, ich verstehe das. Und manchmal ist es auch schwer, weil Journalismus oft auch so einen gewissen Herdentrieb auslöst. Also, ne, und es ist auch schwer, einer Sau, die durchs Dorf gejagt wird, nicht hinterher zu rennen, wenn alle anderen darauf aufspringen und man etwas ignoriert. Gleichwohl stimmt es schon, dass wir darauf ein bisschen mehr auch achten müssen. Ist das jetzt überproportional quasi vielleicht da ein Thema und anderes nicht? Das Problem ist halt oft, dass es nach dem Motto, alles läuft normal, ist in dem Sinne selten eine Schlagzeile oder eine Nachricht. Ne? Da geht es darum, was kommt dann in die Nachrichten rein. Sie haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, ne? Limburg, aber auch die Missbrauchsfälle oder auch jetzt in Köln wieder, wenn einem Pfarrer oder einem Priester quasi die Spielschulden nicht erlassen werden, sondern übernommen werden. All das sind so Sachen. Das ist erstmal, na, klar, da springt man drauf an und dann sagt man, Moment mal, aber wir machen doch tausend andere Sachen. Aber das eine, man kann ja etwas nicht aufwiegen, wenn etwas trotzdem falsch war mit all den vielen guten Sachen, die man gemacht hat. Aber ich gebe Ihnen recht, das ist schwierig, da manchmal so ein gewisses Maß zu finden. Aber es ist auch da wieder, dass ich schon sagte, mit der Agenda, ne, ist nicht so, dass wir sagen, oh, was können wir heute der katholischen Kirche mal wieder reinwürgen oder so, ne, sondern wir folgen so ein bisschen den Entwicklungen und natürlich ist ein Aspekt gesprächswert.
Ich habe immer gesagt, es gibt für mich als Bischof eine todsichere Methode, an Ostern und Weihnachten nicht in die Medien zu kommen mit meinen Predigten, indem ich einfach nur über Weihnachten und über Ostern predige. Also die christliche Kernbotschaft ist dann vielleicht nicht so medienwirksam, wobei ich es immer noch für eine echte Botschaft halte, dass jemand von den Toten aufersteht. Aber das ist halt weniger interessant.
Das gibt es jedes Jahr dann sozusagen im Verlauf des Kirchenjahres.
Vielleicht sollten Sie mal an Weihnachten eine Osterpredigt halten, das ist ja mal.
Tja, ich versuche es vielleicht mal.
Es trifft natürlich, klar, die Regel ist, dass wenn einer stirbt, dann ist er tot, dann kommt er nicht wieder. Ne? Und die Ausnahme ist, dass jemand quasi, wenn man daran glaubt, wiederkommt. Das ist immer so, das hinkt jetzt dieser Vergleich, aber ich sage mal, Hund beißt Mann ist keine Nachricht, aber Mann beißt Hund, da hören Sie schon eher hin. Ja? Insofern, ich glaube, gibt es kaum eine Geschichte oder eine Erzählung, die sensationeller ist als die christliche Botschaft der Wiederauferstehung in gewisser Weise.
Aber sie wiederholt sich halt jedes Jahr und dann.
Und das seit 2000 Jahren.
Ja. Ja, das ist ein spannendes Miteinander, die Kirchen und die Medien. Und die Medien helfen sicher auch in gewisser Weise der Kirche, sich zu verändern, um es mal etwas wertneutraler zu formulieren. Herr Zamperoni, wenn ich jetzt noch mal Bezug nehme auf die Studie dann und mir anschaue, was das Vertrauen der Menschen in die Medien betrifft, da gibt es Unterschiede. Demnach haben mehr als die Hälfte großes Vertrauen in das Medium Radio, weniger als die Hälfte in die Presse und in das Fernsehen nur 32%. Was tun Sie bei Tagesthemen, bei Tagesschau, um das Vertrauen der Menschen zu stärken?
Also ich glaube, wir müssen vielleicht noch ein bisschen transparenter werden, weil ich das oft erlebe, wenn ich unterwegs bin oder Vorträge oder was auch immer, Lesungen oder so, dass manchmal so Fragen kommen, wie kommen eure Nachrichten eigentlich zustande? Und wir das immer so voraussetzen und sagen, ja, ist doch logisch, wie wir das machen. Wir werten die Nachrichtenticker aus, die Agenturen, die Korrespondentenberichte und daraus ergibt sich dann ein Gesamtbild. Aber das ist, glaube ich, vielleicht für viele nicht so selbstverständlich. Und ich glaube, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr auch erklären. Und das ist tatsächlich auch Teil unserer Aufgabe. Auch deshalb zum Beispiel bin ich gerne hier in diesem Podcast und rede darüber, um da Menschen eben zu erreichen und dazu sensibilisieren, dass wir eben uns morgens in der Redaktionskonferenz hinsetzen und sagen, okay, was sind denn die Nachrichten des Tages? Was kommt rein in die begrenzte Zeit, die wir haben? Und ich glaube, man kann jetzt nicht jeden Zuhörer, jeden Zuschauer zu uns in die Redaktion einladen, aber im Prinzip wäre das, glaube ich, ganz gut, mal zu zeigen, wie der Maschinenraum aussieht, ja, wie das Ergebnis zustande kommt. Und wir müssen es halt, ich kann auch niemanden zwingen, uns zu schauen. Ne? Das ist ja das Schöne an einem freiheitlichen, demokratischen Land, dass man quasi die Auswahl dann hat. Aber wir können uns bemühen, das bestmögliche Angebot jeden Tag zu machen. Ich glaube, das ist bei der Kirche ja auch ähnlich. Sie können ja auch die Leute nicht zwingen, in die Kirche zu kommen sonntags. Aber wenn sie quasi so ein Angebot machen, dass die Leute denken, okay, da verpasse ich was oder das hilft mir in meinem Alltag, da kriege ich die Werkzeuge, die Informationen, die ich brauche. Und darum bemühen wir uns jeden Tag immer wieder ums.
In der Frage, wen oder was man für glaubwürdig hält, sind die Menschen vielleicht auch beeinflusst durch zwei Phänomene, das heutzutage zumindest. Das eine, wird gesagt, ist der Echokammer-Effekt, dass man sich entschließt, zum Beispiel nur noch bestimmte Medieninhalte zu konsumieren. Also, dass man selbst so verengt auswählt, was man sieht, was man liest, dass man in seiner eigenen Meinung immer wieder bestätigt wird. Das andere ist die Filterblase wegen dieser Filteralgorithmen im Internet und in den sozialen Medien wie Facebook, die einem immer mehr von dem anzeigen, was man sich vorher angesehen hat und man so quasi immer tiefer in seine eigene Meinungswelt gerät. Bischof Kohlgraf, merken Sie bei sich selbst diese Phänomene?
Also ich merke allein wenn ich einen Post setze, auf Facebook etwa, auf meiner eigenen Homepage, da sammeln sich, oder auf meiner eigenen Seite von Facebook, sage ich mal, da sammeln sich wirklich die Fans, da sind die Kommentare in der Regel recht freundlich und ganz viel Jubel. Aber je mehr das nach außen geht, bis dann hin in normale weltliche Zeitungen und so weiter, wenn das dann da geteilt wird, da merke ich, da wird der Ton dann schon rauer. Aber damit muss ich auch ein Stück leben. Ich weiß das halt. Manchmal sage ich allerdings auch, muss ich mir die Kommentare, die dann drunter stehen, auch nicht persönlich anziehen, auch nicht alle angucken. Da ist für mich auch eine Grenze erreicht, wo ich auch sage, ich kann mir viele Kritik antun, ich muss mich aber auch nicht beschimpfen lassen.
Ich habe das übrigens auch erlebt. Ich bin relativ zeitgleich mit Beginn dieses Podcasts, dieser Podcast-Moderation auch neu auf Instagram gegangen und bin dort offen gestanden kaum umgeben von kirchenfernen Menschen, sondern überwiegend umgeben von Christinnen und Christen mit entsprechenden Nachrichten und Meinungen. Also das ist sicher kein Abbild der Gesellschaft. Herr Zamperoni, welche Auswege sehen Sie aus diesen Echokammern, aus den Blasen? Ist das nur individuell lösbar oder gibt es gesellschaftliche Strategien, die dem entgegenwirken können?
Also ich halte das für ein großes Problem von Social Media, dass es sehr die eigene Meinung bestärkt und man sich da, also so segensreich ich es einerseits finde, dass man vielleicht demokratischer, basisdemokratischer werden kann und mehr Meinung auch und wir bekommen auch viel mehr Feedback, das ist ja gut einerseits und Kritik auch direkter, das spornt uns auch an. Aber es ist, wenn irgendwann nur noch die Algorithmen kuratieren und die sind ja so darauf ausgerichtet, dass wir sehen ja, dass Empörung und Polarisierung einfach besser funktioniert. Das ist das Geschäftsmodell von sozialen Medien. Je länger man da bleibt, desto mehr können die eben auch Werbezeit und so verwenden. Das ist für eine Demokratie, glaube ich, da gab es auch eine ganz schöne Entzauberung über die letzten 1-2 Jahre von Social Media. Glaube ich, anfangs hatte man so eine Euphorie, das Netz oder die weltweite Netz macht alles demokratischer und ich finde es in vielen Bereichen immer noch der Fall, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass das auch nach hinten kippen kann und ich glaube, manche Leute werden wir auch nie erreichen, nie mehr vielleicht, aber wir dürfen ja nicht aufgeben, deswegen müssen es trotzdem weiterhin versuchen und das Angebot machen.
Und wie könnte das aussehen? Also wie könnte man in der Gesellschaft was verändern daran?
Naja, wir versuchen ja gerade mit ARD aktuell überall da auch präsent zu sein, wo die Leute, also von TikTok bis Facebook und Twitter und alle möglichen sind wir schon und Instagram sind wir auf den Kanälen ja da, wenn da die Leute unterwegs sind. Ist ja nicht so, dass wir nur sagen, okay, hört Radio und Fernsehen, dann fehlt ein gewaltiger Teil der Gesellschaft, den wir sonst gar nicht mehr erreichen würden. Ich glaube, Gesellschaft, es fängt, glaube ich, in der Schule an, dass man sich da, dass man da auf die Auseinandersetzung eben auch setzt, dass man da eben auch immer dieses im Hinterkopf hält, es gibt auch eine andere Meinung, ja, und man hat da nicht die Allgemeingültigkeit gepachtet. Also so eine Sensibilität für Zweifel, wenn man so will, in allem, auch seiner eigenen Überzeugung gegenüber, dass man das nicht immer für einbetoniert sieht, dass man das für so eine gewisse Elastizität zur Hand bekommt, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend.
Bischof Kohlgraf, die Blasen, die scheinen auch ein Problem der Kirchen zu sein, zumindest erschallen schon seit einigen Jahren in der katholischen und in der evangelischen Kirche in Deutschland die Rufe raus aus der Blase. Der Vorwurf, dass es da quasi eine eigene Welt gibt, die immer weniger zu tun hat mit unserer Gesellschaft, bezieht sich auf ganz unterschiedliche Themen. Das eine sind die Sprache in der Kirche, die von einigen als abgehoben empfunden wird, die Riten, die vielleicht nicht viele verstehen, die Lieder. Wo sehen Sie in dem Bereich Handlungsbedarf?
Auch die Kirche ist da vielfältiger, als man sich das vorstellen kann. Also den einen ist die Sprache nicht modern genug oder die Themen nicht modern genug. Den anderen kann es gar nicht lateinisch genug sein. Also auch diese beiden Gruppen leben jeweils in ihrer katholischen Blase und sehen ihre Welt auch mit den Forderungen in die eine oder andere Richtung als die einzige Rettung von Kirche und Welt und Gesellschaft. Und als Bischof natürlich bespreche ich auch mit den entsprechenden Gruppen und mit denen, die in der Kirche auch engagiert sind, auch die binnenkirchlichen Themen. Wir müssen, glaube ich, nur auch, wir haben über Glaubwürdigkeit geredet, deswegen sind diese binnenkirchlichen Themen auch nicht sekundär. Wir müssen auch Strukturen finden und Formen kirchlichen Lebens finden, die auch Menschen überzeugen. Deswegen leben wir auch nicht nur in der Blase. Aber wir müssen natürlich auch nochmal deutlich machen, dass wir mit dem, wofür wir stehen, auch Themen haben, die in die Gesellschaft hineingehen. Im Moment sind es Themen von Frieden und Krieg. Da merke ich, dass ich seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist, nochmal ganz neu auch in Gespräche mit hineingeholt werde. Wir haben andere Themen des Lebensschutzes, wir haben Themen der Werte, wir haben Themen der Erziehung, Themen der Familie, Sexualität. Das sind natürlich alles Themen, wo Menschen sehr, sehr unterschiedlich unterwegs sind, wo ich aber schon sage, dass wir da auch Botschaften haben. Und ich muss damit leben als Bischof. Und ich finde das auch richtig, dass ich heute nicht mehr davon ausgehen kann, dass Menschen sagen, naja, weil das der Bischof sagt, ist das richtig so, sondern dass Menschen auch sagen, du musst deine Position gut begründen. Und ich halte das für eine der ganz wichtigen Wege, mich in diese Gesellschaft auch hineinzugeben und Positionen zu begründen, aber vielleicht auch im Gespräch mit der Gesellschaft nochmal zu lernen, dass manche unserer Positionen schwer vermittelbar sind, vielleicht auch nicht vermittelbar und wir auch Positionen nochmal hinterfragen. Also das halte ich durchaus für einen Gewinn in dieser Zeit. Deswegen lebe ich auch nicht nur negativ gestimmt in diesen Tagen, sondern ich sehe, dass wir da auch große Chancen haben. Wir müssen sie denn wohl nutzen.
Herr Zamperoni, wie nah ist die Kirche den Menschen? Wie erleben Sie das persönlich?
Auf unterschiedliche Weise. Also ich glaube, in manchen Beziehungen ist sie den Menschen sehr weit weg, gerade weil man sagt, okay, das passt einfach in meinen Alltag nicht rein vielleicht. Und gleichzeitig ist die Themen, die der Bischof gerade angesprochen hat, genau das. Das ist ja vielfältig von Frieden bis eben Mitmenschlichkeit. Das betrifft uns ja im Kern. Und da kann die Kirche natürlich total nah sein und ein Angebot auch machen. Die Frage, und das ist witzig, dass wir da so eine Art Parallelität haben. Wie erreichen wir die Menschen mit unserem Angebot, die uns nicht mehr konsumieren, wenn man so will, oder die nicht mehr in die Kirche gehen oder nicht mehr die Nachrichten bei uns einschalten? Also es ist, glaube ich, nicht so leicht. Da gibt es, glaube ich, kein Allheilmittel, sonst hätte das jemand schon mal vorgeschlagen und dann würde man es so machen. Also ich glaube, es ist so, da kommen wir wieder zum Punkt Glaubwürdigkeit. In dem Moment, wo wir sagen, wir bemühen uns, wir machen uns das nicht leicht, wir kämpfen darum und wir sagen nicht, ach ja, das habe ich irgendwo gelesen, das verbreite ich jetzt, sondern ne, in meinem Fall jetzt, keine Meldung verlässt den Saal, wenn man so will, wenn sie nicht doppelt verifiziert ist, ne? Wenn wir nicht zwei unabhängige Quellen davon haben. Das ist bei uns das, was im Vordergrund steht. Und aber wie man die Leute quasi wieder ranholt, manchmal ist es so ein bisschen auch ein Zeitgeist vielleicht. Ich glaube, unterm Strich aber hat jetzt auch in der Krise den Zuspruch, den wir bei den Nachrichten beispielsweise bekommen im Öffentlich-Rechtlichen, der ist ja unglaublich gestiegen. Und ich kann mir auch vorstellen, in der Kirche ist auch in gewisser Weise, wenn jetzt die Angst vor bestimmten Existenznöten und Sorgen in der Pandemie, aber jetzt auch eben im Krieg, dass da auch viele Menschen zu, nicht Flucht unbedingt nur, aber auch Halt auch in der Kirche gefunden haben.
Und dass wir die stärken, das wäre mein Ansinnen als Bischof, die stärken, die wirklich auch den Großteil der Gesellschaft und auch den Großteil der Kirche abbilden, die genau auch noch Hilfe wollen, die Seelsorge wollen, die Gottesdienste wollen, die Verkündigung wollen, die Gemeinschaft erwarten. Und das bieten wir ja als Kirche auch. Also ich bin da auch nicht so pessimistisch, muss ich ehrlich sagen.
Also wenn man sich jetzt anschaut, wo vielleicht in der katholischen Kirche jetzt viele mitfiebern, ist das sicher auf der einen Seite, kann die Kirche jetzt auch angemessen helfen gegenüber den Entwicklungen, die es jetzt gerade gibt, im sozialen Bereich und so weiter. Auf der anderen Seite ein Thema, was viele Katholiken umtreibt, ist der sind die Reformen der katholischen Kirche, dem sogenannten synodalen Weg. Bei dem über viele Themen geredet und diskutiert wird, über Frauen, über Zölibat, über Macht und so weiter. Und da ist auch die Frage der Glaubwürdigkeit. Nun gibt es offene Briefe von Bischöfen aus anderen Ländern, die davon zeugen, dass sie nicht diesen Reformprozess unterstützen, ganz im Gegenteil, die dann sogar davor warnen. Um der Glaubwürdigkeit willen die Frage, zu welchen tiefgreifenden Reformen wird der synodale Weg denn führen oder werden das eher kleine, ich sag mal, Schönheitsreparaturen sein?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und man darf jetzt auch die 70 Bischöfe, die jetzt geschrieben haben, ich will das nicht kleinreden, aber es haben mehrere tausend Bischöfe nicht geschrieben, das muss man auch mal sagen, die das sehr interessiert verfolgen, was wir hier in Deutschland machen, vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, manches auch sehr kritisch sehen, aber die Themen, die wir beim Synodalen Weg besprechen, Fragen der Macht des Bischofs und der Amtsausübung, Fragen von auch Beteiligung von Frauen an kirchlichen Ämtern. Wir haben das Thema von Moral, Sexualität und Beziehung, Partnerschaft. Und wir haben schließlich auch die Frage der priesterlichen Lebensform des Zölibats. Das sind ja nicht Themen, die wir in Deutschland alleine beackern. Und da muss man auch, glaube ich, wahrnehmen, dass das, was wir hier tun, zum einen eine Botschaft auch in die Weltkirche ist. Und die Weltkirche ist nicht nur die Kurie in Rom, sondern das sind Bischöfe weltweit, die, glaube ich, schon sehr unterschiedlich ticken. Es macht uns nochmal deutlich, dass auch die Weltkirche sehr viel unterschiedlicher ist, als wir das uns vielleicht so im Kopf klar machen. Und auch die Positionen in Deutschland sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir lernen gerade beim Synodalen Weg auch, dass jeder und jede, die daran beteiligt ist, sehr, sehr drastisch auch spürt, dass die eigene Meinung nicht die Meinung ist, die einen Alleinherrschaftsanspruch hat, sondern da treffen Menschen mit sehr unterschiedlichen Positionen aufeinander. Und wir warten ab, was daraus wird.
Ich glaube tatsächlich, das ist ja das, was ich vorhin eingangs auch so ein bisschen versucht habe darzustellen, diesem Alleinstellungs- oder diesen Anspruch, quasi allein die Meinung zu haben, die richtige ist, das ist sowieso verkehrt und führt immer nur in Sackgassen. Und ich glaube auch, dass der synodale Weg tatsächlich, also wir haben da öfter drüber berichtet, immer wieder auch die letzte Sitzung in Frankfurt, glaube ich, war die, in den Tagesthemen. Und ich glaube, dass tatsächlich da eine Menge Potenzial drin steckt, Leute entweder zurückzugewinnen oder nicht zu verlieren zumindest, die auch wollen, dass ihre Kirche Kirche bleibt und sich nicht auflöst und zerbröselt. Und ich glaube, dass es gibt gar keine Alternative dazu für die Kirche in Deutschland zumindest. Aber man muss, glaube ich, da schon gucken, wir sind eine andere Gesellschaft als vielleicht in irgendeinem Land in Südamerika oder so, wo andere Bedürfnisse, aber auch andere gesellschaftliche Normen gelten. Und insofern frage ich mich, wie die Kirche insgesamt, die ja quasi einen globalen Anspruch hat, dass das schafft, diesen Spagat, quasi attraktiv und reformartig genug für die Menschen hier in Deutschland zu sein, ohne quasi mit Rom beziehungsweise vielen anderen Gemeinden weltweit brechen zu müssen. Also das ist total spannend.
Das ist eigentlich ein Thema, was auch der Papst gesetzt hat, wo er aber selber keine sehr konkreten Antworten gegeben hat, muss ich sagen. Nämlich die Frage, wie viel Zentralität muss sein, aber wie viel Regionalität darf sein. Und er hat das immer wieder angesprochen, aber in konkreten Fragen sind wir da tatsächlich nicht weitergekommen.
Also da dürfen wir alle gespannt sein.
Das denke ich schon, ja.
Ja, also weil ich glaube tatsächlich, sonst läuft das hier in Deutschland auf einem nicht so guten Weg für die, also besonders für die katholische Kirche, die ja nochmal einen anderen gesellschaftliche Reformbedürfnisse hat als die Protestanten, die ja dann doch wie eben Frauen in Priesterämtern oder eben kein Pflichtzölibat und solche Punkte, die glaube ich dann doch sehr bisschen flexibler sind und dadurch vielleicht eben, wenn man diese Umfrage, die Sie vorhin zitiert haben, ja eben da zugrunde legt, dann zeigt sich das vielleicht da.
Wie ist das bei, Entschuldigung.
Ja, wobei ich da sagen muss, und das sage ich wirklich ohne irgendeine Schadenfreude oder irgendeinen ironischen Hinterton, die gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen betreffen ja die evangelische Kirche genauso. Also die Zahlen sind genau dieselben. Das sozusagen befreit uns als katholische Kirche nicht von diesen Reformbemühungen. Ja, das möchte ich einfach sehr deutlich sagen. Aber irgendwo sitzen wir auch als Kirchen in Deutschland in einem Boot mit all den Fragen und Problemen. Das muss ich auch sagen.
Herr Zamperoni, was ich Sie noch fragen wollte, wie ist das denn bei Ihnen jetzt so persönlich? Gehen Sie aktuell in die Kirche, engagieren Sie sich in Ihrer Gemeinde?
Na, ich war als Katechet unterwegs für den Kommunionskurs meiner älteren Kinder und jetzt hat letztes Jahr unsere Jüngste auch Kommunion gefeiert. Also da sind wir schon auch dabei gewesen. Ich muss aber gestehen, wir sind jetzt auch nicht so, dass wir da richtig involviert sind in der Gemeinde hier bei uns um die Ecke hier in Hamburg. Also oder dass wir da regelmäßig. Ich bin nur früher häufiger gegangen, als die Kinder noch ein bisschen kleiner waren. Derzeit muss man auch sagen, die sind am Wochenende auch sehr viel, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber sehr viel auch mit sportlichen Aktivitäten. Man könnte dann natürlich klar wann anders gehen, aber ja, es ist nicht ganz so vereinbar, muss ich zugeben.
Das ist die gesellschaftliche Realität. Es ist so, dass sie aber sich als, also in diesem Erstkommunionkurs als Leiter mit engagiert haben, das ja auch nee, ja, hervorzuheben.
Entschuldigung.
Nein, bitte.
Ja, weil ich nach wie vor das unterstützenswert finde, die christliche Botschaft, die unter allem, man kann ja sagen, gut, ich bin jetzt in der katholischen Kirche groß geworden, weil als man halber Italiener kommt man eh nicht an der katholischen Kirche vorbei. aber das war, letztlich war es Zufall. In Wiesbaden hätte ich genauso gut, das ist ja so eine, heutzutage ist es ja eh vermischter, wenn ich protestantisch aufgewachsen bin, das hat sehr, glaube ich, damit zu tun, in welche Familie man reingeboren wird oder in einer, der gar nichts irgendwie vermittelt wird, gibt's ja auch. Und deswegen, ich finde das schon auch einen wichtigen gesellschaftlichen Input, den Kirche da leisten kann.
Ist das denn so, dass der christliche Glaube auch zu ihrem Leben gehört? Also beten Sie auch?
Ich bin immer so innerlich, hatte ich so Zwiegespräche im Sinne von, dass ich dann immer versuche, meine Dankbarkeit für etwas zu formulieren oder zu kanalisieren oder mir auch immer denke, Mensch, guck mal, so Sachen in Perspektive zu setzen. Ja, das hat jetzt vielleicht, ist schief gelaufen oder das klappt nicht oder da nervt etwas, aber es ist trotzdem, dass ich dann aber sage, guck mal, aber es geht eben, in Deutschland geht es uns doch sehr gut. Und das sind so eine Art, ja, wenn man das jetzt vielleicht nicht Gebete, aber es sind dann doch eben so Zwiegespräche vielleicht mit einer höheren Macht, wo ich denke, hey, danke, dass es hier so in Deutschland doch alles in allem gut läuft.
Also ich würde auch Gebete sehr weit fassen. Gebet ist auch mehr als dem lieben Gott einen frommen Text aufzusagen. Ja, das ist, glaube ich, schon so. Also insofern würde ich da sehr entspannt mit umgehen.
Vielen Dank.
Bei der Glaubwürdigkeit ist eine Frage, die sich aufdrängt, die Frage der Fehlerkultur. Die ist ja heute für Unternehmen eine ganz unerlässliche Frage. Räume ich Fehler ein? Lerne ich daraus? Ziehe ich entsprechende Konsequenzen? Bischof Kohlgraf, wo sehen Sie da die Kirche in Fragen der Fehlerkultur?
Ich glaube, das betrifft verschiedene Ebenen. Also das eine ist natürlich die Aufarbeitung auch des Missbrauchs. Da müssen wir und sind auch wirklich dran und gehen Schritte, die auch wirklich an die Substanz gehen. Das ist der eine Punkt. Das andere, wir brauchen auch, glaube ich, auch was Herr Zamperoni gesagt hat im Hinblick auf Kirche, wir brauchen eine Transparenz, wir brauchen eine Beschwerdekultur, wir brauchen Stellen, an die sich Menschen auch wenden können, wenn sie Erfahrungen mit der Kirche machen, wo sie auch wirklich weitergebracht werden. Das sind so verschiedene Ebenen, an denen wir arbeiten müssen. Und ich glaube, dass wir im Moment auf Schritten sind, und dafür hilft der synodale Weg auch, da nochmal eine Sensibilität zu schaffen. Also etwa, wenn ich den Umgang mit Macht sehe, also dass ich auch als Bischof mich kontrollieren lasse, dass ich rechenschaftspflichtig bin. Das sind alles so Themen, das ist ein Riesenstrauß eigentlich an Themen. Und ich halte das für gut. Ich halte das nicht für einen Schaden, auch nicht für einen Autoritätsverlust des Amtes. Das ist auch immer etwas, was oft so gesagt wird. Natürlich muss ich als Bischof, wie viele die Verantwortung tragen, am Ende auch eine Entscheidung treffen. Aber wie ich zu Entscheidungen komme, wie ich auch Kritik entgegennehme, wie ich Menschen auch einbinde in Entscheidungen, das werden die wichtigen Fragen sein, die wir auch in der Kirche in der Zukunft beackern müssen.
Ja, ich glaube auch, dass das gerade für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, dass das entscheidend ist, wenn die Menschen, also war das zumindest oft in der Vergangenheit, das Gefühl hatten, es wird eher die Institutionen geschützt als das Opfer oder so, dann wird es schwer, mit der Glaubwürdigkeit anzukommen bei der Gemeinde. Und wenn das die Einsicht ist, dass man sagt, okay, wir müssen eben auch gucken, nicht nur auch, sondern wir müssen in erster Linie gucken, dass wenn niemandem Unrecht geschehen ist, dass das aufgearbeitet wird und nicht irgendwie der Mantel des Schweigens irgendwie drüber gelegt wird, das ist ein großer Hebel, glaube ich, um Glaubwürdigkeit auch wiederzukriegen.
Aber ich merke halt auch als Bischof, wir sind ja auf solchen Wegen, wie differenziert und wirklich auch schwierig dieses Thema Aufarbeitung ist, weil das so viele Gesichtspunkte beinhaltet. Und das ist halt auch, muss ich sagen, so in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung oft sehr, sehr vereinfacht, was Aufarbeitung ist. und es ist sehr komplex, das muss ich einfach sagen.
Weil?
Weil es nicht nur um Geld geht oder um andere Fragen, an denen das oft festgemacht wird. Also oft wird gesagt, zahlt den und den Betrag, dann ist es gut. Nein, also für jeden Betroffenen eigentlich ist Aufarbeitung etwas anderes, etwas Individuelles. Da kann Geld eine Rolle spielen. Es gibt aber auch die Betroffenen, die uns gesagt haben, bleibt mir mit eurem Geld vom Hals. Ihr könnt euch nicht freikaufen. Die einen sagen, macht einen Gottesdienst, wo ihr nochmal um Verzeihung bittet. Die anderen sagen, ihr könnt euch mit einem Gottesdienst und ein paar frommen Gebeten nicht aus der Affäre ziehen. Also da sind einfach auch die individuellen Erwartungen so unterschiedlich. Und da merke ich einfach, dass wir da tasten.
Es kann sicher auch, wenn man sich jetzt die Frage der Glaubwürdigkeit anschaut, auch glaubwürdig sein, in bestimmten Dingen eine Vorreiterrolle einzunehmen. Wo würden Sie gern als Bischof Vorreiter sein wollen?
Wir sind eigentlich als Kirche, wenn ich meinen Glauben ernst nehme, diejenigen, die, wenn ich es wirklich ernst nehme, die Institution, wo jeder Einzelne auch der Verantwortung trägt, wirklich auch sagt, ja, ich bekenne, dass ich schuldig bin, dass ich Sünder bin. Also ich bete das am Beginn jedes Gottesdienstes. Und das ist hoffentlich mehr als ein Lippenbekenntnis. Ja, aber so wird es oft halt empfunden. Und dann halt die Frage, wenn Menschen, und Sünder heißt jetzt nicht, ich bekenne, dass ich Sünder bin, gehe zur Beichte oder sage im Gottesdienst, ich habe gesündigt und dann sagt der Priester, ist gut und fange wieder von vorne an, sondern das heißt auch gegebenenfalls, dass ich, wenn ich eine schwere Schuld anerkenne für mich, dass ich dann auch die gesellschaftlichen Konsequenzen trage. Also zum Beispiel, wenn ich, wir haben es auch mit Tätern etwa des Missbrauchs zu tun, natürlich entbindet die Beichte oder auch die kirchliche Begleitung eines Täters diesen Täter nicht davon, auch gesellschaftlich und strafrechtlich Relevanzen in Kauf zu nehmen oder vielleicht sogar durch die kirchliche Begleitung bewusst auch zu sagen, okay, dann stelle ich mich auch den strafrechtlichen Konsequenzen dessen, was ich getan habe. Also da wird oft so ein künstlicher Gegensatz gemacht. Ich werde als Christ auch immer sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft und werde mich auch der Verantwortung stellen müssen in den Themen, für die ich auch Verantwortung trage.
Und bis in welche Hierarchieebenen geht das?
Eigentlich bis hin zum Papst.
Ja, also letztlich, ne, gerade in einer, wenn die Hierarchie oder die Struktur der Kirche eben so zugeschnitten ist, dann letztlich auf einen obersten Anführer, dann muss das bis dahin gehen können.
Und dafür braucht es Transparenz und es braucht auch da Kontrollmechanismen. Ich meine, auch der Bischof ist immer noch Monarch, der Papst ist wahrscheinlich der Monarch schlechthin, aber da ist natürlich auch die Frage, wo kann auch eine vielleicht neu bedachte Amtstheologie oder Ämtertheologie auch ermöglichen, dass es auch so etwas gibt wie Rechenschaftspflicht und Kontrolle. Und das halte ich für wichtig.
Herr Zamperoni, sind das auch aus Ihrer Sicht die Dinge, die dann zur Glaubwürdigkeit beitragen können?
Ja, also wenn man nicht so das Gefühl der Ohnmacht hat als Gemeinde oder als gläubiger Christ, der sagt, ja, da ändert sich doch eh nichts und das wird dann quasi hinter den weihrauchgetränkten Mauern irgendwie ausgehandelt. Ich glaube, das untergräbt eine Glaubwürdigkeit. Also man muss jetzt auch nicht wirklich jeden einzelnen Schritt immer und alles und basisdemokratisch und also man muss ja auch quasi den Alltag bewältigen können, ja. Aber ich glaube, so eine grundsätzliche Haltung beginnt damit schon mal.
Ja, und ich sag mal, Sie hatten so gesprochen über die Transparenz in den Medien, dass Sie auch nach außen hin verdeutlichen, wie kommen Sie zu Entscheidungen, wie kommen Sie zu Meldungen. Ich erinnere mich noch, als ich in meinen ersten Lehrerfahrungen an der Universität einmal in einem religionspädagogischen Seminar über die Romane von Dan Brown gesprochen habe mit den Studierenden, was so alles in den Köpfen ist, was angeblich in den Kellern der Kirche passiert. Also da glaube ich, muss viel Licht reinkommen, um zu sehen, dass Dan Brown jetzt auch nicht die Realität der Kirche widerspiegelt und trotzdem Transparenz erforderlich ist, um deutlich zu machen, wie komme ich zu Entscheidungen.
Ja, das Thema Glaubwürdigkeit lässt sich viel.
Sind aber spannende Romane, muss man sagen.
Ja. Absolut.
Lesen sich gut, der Da Vinci Code.
Ja, klar.
Das Thema Glaubwürdigkeit wird uns alle noch weiter begleiten, beschäftigen, sei es im persönlichen Leben, sei es in der Gesellschaft, zum Beispiel im Umgang mit Medien, im Umgang mit der Kirche. Und ich denke, eines hat sich hier in dem Gespräch immer wieder gezeigt: Glaubwürdigkeit, die muss man sich verdienen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Ingo Zamperoni, und herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Bischof Kohlgraf.
Ja, ich danke auch sehr herzlich Herrn Zamperoni für das Gespräch und freue mich auch mal auf eine persönliche Begegnung. Und Frau Schneider natürlich, vielen Dank für die Gesprächsleitung.
Vielen Dank allen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast bewerten, teilen und weiterempfehlen. Mitte des kommenden Monats melden wir uns wieder mit den Lebensfragen. Hoffentlich sind Sie wieder dabei. Eine gute Zeit und bis bald.
Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.